Zürich. Nun bin ich bei den Helvetiern und fast wieder im deutschen Vaterlande und bereite mich in einigen Tagen einen kleinen Abstecher zu den Galliern zu machen. Viel Erbauliches wird nach allen Aspekten dort jetzt füglich nicht zu sehen und zu hören sein. Indessen, da ich einmal in Bewegung bin, will ich doch an die Seine hinunterwandeln. Wenn ich wieder festsitze, möchte es etwas schwer halten. Den 14. Juni ging ich aus Mailand und ging diesen Tag herüber nach Sesto am Ticino, den ich nicht für so beträchtlich gehalten hätte, als ich ihn fand. In der Gegend von Mailand war schon eine Menge Getreide geerntet und alles war in voller Arbeit. Und als ich über den Berg herüberkam, fing das Korn nach Altdorf herunter eben erst an zu schossen. Das ist merklicher Kontrast. Die größte Wohltat war mir nun wieder das schöne Wasser, das ich überall fand. Von Mailand hatte ich die beschneiten Alpen mit Vergnügen gesehen und nun nahte ich mich ihnen mit jedem Schritte und kam bald selbst hinein. Von Sesto aus fuhr ich auf dem Ticino und dem Lago Maggiore herauf, bloß um die schöne Gegend zu genießen, die wirklich herrlich ist. Ich schlief am Ende des Sees in Maggiadino, wo der obere Ticin hineinfällt, in einem leidlichen Hause, schon zwischen rauen Bergen. Den anderen Morgen trat ich den Gang an dem Flusse herauf über Bellinzona an, der mich nach einigen Tagen über den Gotthard herüberbrachte. 2 Tage ging ich am Flusse immer bergauf. Die Hitze war unten in der Schlucht ziemlich drückend, bis nach St. Veit, wo man, ich glaube, zum Fronleichnamsfeste einen Jahrmarkt hielt, der mir besser gefiel als der Obstmarkt in Palermo, obgleich für mich nichts weiter da war als Kirschen. Den ersten Abend blieb ich in einem kleinen Orte, dessen Name mir entfallen ist. Der Ticin stürzte unter meinem Fenster durch die Felsen hinunter, gegenüber lag am Abhange ein Kloster und hinter demselben erhob sich eine furchtbar hohe Alpe in schroffen Felsenmassen, deren Scheitel jetzt, fast zu Johannis, mit Schnee bedeckt war. Die Bewirtung war besser, als ich sie in diesen Klüften erwartet hätte. Vorzüglich waren die Forellen aus dem Ticin köstlich. Die Leute schienen viel ursprüngliche Güte zu haben. Mein größter Genuss waren überall die Alpenquellen, vor denen ich selten vorbeiging, ohne zu ruhen und zu trinken, wenn auch beides nicht nötig war, und in den Schluchten, um mich herzublicken und vorwärts und rückwärts die Gegenstände festzuhalten. Jetzt schmolz eben der Schnee auf den Höhen der Berge, und oft hatte ich 4 bis 6 Wasserfälle vor den Augen, die sich von den nackten Häuptern der Alpen in 100 Brechungen herabstürzten und von denen der kleinste doch immer eine sehr starke Wassersäule gab. Der Ticin machte auf dieser Seite schönere Partien als die Reuss auf der deutschen, und nichts muss überraschender sein, als hier hinauf und dort hinunterzusteigen. Airol war mein 2. Nachtlager. Hier sprach man im Hause Deutsch, Italienisch und Französisch fast gleich fertig, und der Wirt machte mit seiner Familie einen sehr artigen Zirkel, in dem ich sogleich heimisch war. Airol ist der letzte italienische Ort, und diesseits des Berges in St. Ursel ist man wieder bei den Deutschen. 2 Tage war ich beständig bergauf gegangen. Du kannst also denken, dass der Ort schon auf einer beträchtlichen Höhe steht. Rundumher sind Schneegebirge, und der Ticin bricht rauschend von den verschiedenen Abteilungen des Berges herab. Ich schlief unter einem Gewitter ein, ein majestätisches Schauspiel hier in den Schluchten der höchsten Alpen. Der Donner brach sich an den hohen Felsenschädeln und rollte sodann furchtbar durch das Tal hinunter, durch das ich heraufgekommen war. Ein solches Echo hörst du freilich nicht auf der Ebene von Lützen. In dem Wirtshause zu Airol saß ein armer Teufel, der sich leise beklagte, dass seine Börse ihm keine Suppe erlaubte. Du kannst denken, dass ich ihm zur Suppe auch noch ein Stückchen Rindfleisch schaffte, denn ich habe nun einmal die Schwachheit, dass es mir nicht schmeckt, wenn andere in meiner Nähe hungern. Er war ein ziemlich alter wandernder Schneider aus Konstanz, der, wie er sagte, nach Genua gehen wollte, einen Bruder aufzusuchen. Er hörte aber überall so viel von der Teuerung und der Unsicherheit in Italien, dass er lieber wieder zurück über die Alpen wollte und erbot sich, mir meinen Reisesack zu tragen. Ich sagte ihm, ich wollte auf seine Entschließung durchaus keinen Einfluss haben. Er müsste seine Umstände am besten wissen. Ich wäre gewohnt, meinen Sack selbst zu tragen. Er wollte aber bestimmt wieder zurück, und ich trug nun kein Bedenken, ihn meinen Tornister umhängen zu lassen. Wir stiegen also den kommenden Morgen, den 18. Juni, rüstig den Gotthard hinauf. Es war nach dem Gewitter sehr schlechtes Wetter, kalt und windig, und in den oberen Schluchten konnte man vor dem Nebel und noch weiter hinauf vor dem Schneegestöber durchaus nichts sehen. Links und rechts blickten die beschneiten Gipfel aus der Dunkelheit des Sturmes drohend herunter. Nach zwei starken Stunden hatten wir uns auf die obere Fläche hinaufgearbeitet, wo das Kloster und das Wirtshaus steht und wo man im vorigen Kriege geschlagen hat. Das erste liegt jetzt noch wüst und der Schnee ist von innen hoch an den Wänden aufgeschichtet. Das Wirtshaus ist ziemlich wiederhergestellt und man hat schon wieder leidliche Bequemlichkeit. Es muss eine herkulische Arbeit gewesen sein, hier nur kleine Artilleriestücke heraufzubringen, und war wohl nur in den wärmsten Sommermonaten möglich. Der Schnee liegt noch jetzt auf dem Wege sehr hoch, und ich fiel einige Mal bis an die Brust durch. Den höchsten Gipfel des Berges zu ersteigen, würde mir zu nichts gefrommt haben, da man in dem Nebel kaum 20 Schritte sehen konnte. Es müsste das größte Vergnügen sein, einige Jahre nacheinander Alpenwanderungen machen zu können. Welche Verschiedenheit der Gemälde hat nicht allein der Gotthard? Kornfelder wogen um seine Füße, Herdenweiden um seine Knie, Wälder umgürten seine Lenden, wo das Wild durch die Schluchten stürzt, Ungewitter donnern um seine Schultern, von denen die Flüsse nach allen Meeren herabstürmen, und das Haupt des Adula schwimmt in Sonnenstrahlen. Das gestrige Gewitter mochte vielleicht Ursache des heutigen schrecklichen Wetters sein, doch war die Veränderung so schnell, dass in einer Viertelstunde manchmal dicker Nebel, Sturm, Schneegestöber, Regen und Sonnenschein war und sich die Wolken schon wieder von Neuem durch die Schluchten drängten. Als ich oben gefrühstückt hatte, ging ich nun auf der deutschen Seite über St. Ursel, durch das Urseler Loch und über die Teufelsbrücke herab. Denke dir das Teufelswetter zu der Teufelsbrücke, wo ich links und rechts kaum einige Klaftern an den Felsen in die Höhe sehen konnte, und du wirst finden, dass es eine Teufelspartie war. Ich möchte aber doch ihre Reminiszenz nicht gerne missen. Als wir weiter herabkamen, war das Wetter heiter und freundlich, und nur einige Schluchten in den furchtbaren Schwarzwäldern waren noch hoch mit Schnee gefüllt und die Spitzen der Berge weiß. Mein Schneider von Konstanz erzählte mir manches aus seinem Lebenslauf, der nicht eben der beste war, wovon aber der Mensch gar keine Ahnung zu haben schien. Sehr naiv machte er den Anfang mit dem Bekenntnis, dass er in seinem ganzen Leben nicht gearbeitet habe und nun in seinem 48. Jahre nicht erst anfangen werde. So, so, das ist erbaulich. Und was hat er denn getan? Ich habe gedient. Besser ist arbeiten als dienen. Nun erzählte er mir, wo er überall gewesen war. Da war denn meine Personalität eine Hausunke gegen den Herrn Hipperling von Konstanz. Er kannte die Boulevards besser als seine Hölle und hatte alle Weinhäuser von Neapel diesseits und jenseits der Grotte versucht. Zuerst war er kaiserlicher Grenadier gewesen, dann Reitknecht in Frankreich, dann Kanonier in Neapel und zuletzt Mönch in Korsika. Er fluchte sehr orthodox über die Franzosen, die ihm seine Klosterglückseligkeit geraubt hatten, weil sie die Nester zerstörten. Jetzt machte er Miene, mit mir wieder nach Paris zu gehen. Ich gab ihm meinen Beifall über seine ewige, unstete Landläuferei nicht zu erkennen, und er selbst schien zu fühlen, er hätte doch wohl besser getan, sich treulich an Nadel und Fingerhut zu halten. Wir schlenderten eine hübsche Partie ab, da wir in einem Tage von Erol den Berg herüber bis herab über Altdorf nach Flüren am See gingen. Eine Stunde jenseits Altdorf war das Wasser sehr heftig aus den Bergen heruntergeschossen und konnte nicht schnell genug den Weg in die Reuss finden, so dass wir eine Viertelstunde ziemlich bis an den Gürtel auf der Straße im Wasser warten mussten. Es war kein Ausweg. »Geht's nicht, so schwimmt man«, dachte ich, und mein Schneider tornisterte hinter mir her. Den anderen Morgen nahm ich ein Boot herüber nach Luzern, ohne weiter den Ort besehen zu haben, wo Tell den Apfel abgeschossen hatte. Nicht weit von der Abfahrt stürzt rechts ein Wasserfall von sehr hohen Felsen herab, nicht weit von Tells Kapelle, und man erzählte mir, dass oben in den Alpen ein beträchtlicher See von dem Wasser der noch höheren Berge wäre, der hier herabflösse. Schade, dass man nicht Zeit hat, hinaufzuklettern. Die Partie sieht von unten aus schon sehr romantisch. Und oben muss man eine der herrlichsten Aussichten nach der Reuss und dem Waldstätter See haben. Die Fahrt ist bekannt und du findest sie in den meisten Schweizer Reisen. In dem seligen Republikchen Gersau frühstückten wir, und die Herren beklagten sich bitter, dass ihnen die Franzosen ihre geliebte Autonomie genommen hatten. Die ganze Fahrt auf dem Wasser herab bis nach Luzern ist eine der schönsten. Links und rechts liegen die kleinen Kantone und höher die Schneealpen, in welche man zuweilen weit, weit hineinsieht. Der Pilatusberg vor Luzern ist nur ein Zwerg, der den Vorhof der Riesen bewacht. Die Katholizität scheint hier in Luzern sehr gemäßigt und freundlich zu sein. Das Merkwürdigste für mich war noch, dass mir der Kellner im Gasthofe erzählte, man habe in dem See 32 Sorten Forellen, so dass man also bei der kleinsten Wendung der Windrose eine andere Sorte hat. Diejenigen, welche man mir gab, hätten einen Apicius in Entzücken setzen können. Und ich rate dir, wenn du hierher kommst, dich an die Forellen zu halten, wenn du gleich nicht alle Sorten des Kellners finden solltest. Von Luzern ließ ich mich auf dem Wasser wieder zurückrudern, durch die Bucht links, ging über den kleinen Bergrücken herab an den Zugersee, setzte mich wieder ein und ließ mich nach Zug bringen. Wäre ich etwas frömmer gewesen, so wäre ich rechts fort zur Heiligen Mutter von Einsiedel gegangen. Auf dem Bergrücken zwischen diesen beiden Seen steht die bekannte andere Kapelle Tells mit der schönen Poesie. Alles ist sehr gut und sehr patriotisch, aber ich fürchte, nicht sehr wahr. Denn wenn auch die Schweizer noch die Alten wären, würden sie sich doch in diesen Konjunkturen schwerlich retten. Von Zug aus nahm ich meinen Tornister selbst wieder auf den Rücken. Der Schneider sah einige Minuten verblüfft, brummte und bemerkte sodann, ich müsse doch sehr furchtsam sein, dass ich ihm meinen Reisesack nicht anvertrauen wolle. Ich machte ihm begreiflich, dass hier zwischen Zug und Zürich gar nichts zu fürchten sei, dass mich allenfalls mein Knotenstock gegen ihn schütze, dass ich ihm aber keine Verbindlichkeit weiter haben wolle. Seine Gesellschaft sei mir auch zu teuer, er sei unbescheiden und fast unverschämt. Ich wolle weiter nichts für ihn bezahlen. Dabei erklärte ich ihm, dass ich in Luzern für meine eigene Rechnung 34 Batzen und für die seinige 36 bezahlt habe. Das stehe mir nicht an. Er entschuldigte sich, er habe einen Landsmann gefunden und mit ihm etwas getrunken und der Wirt habe zu viel angeschrieben. Vielleicht ist beides, sagte ich. Er hat zu viel getrunken und jener hat noch mehr angeschrieben. Ob mir das gleich von dem ehrlichen Luzerner nicht sehr wahrscheinlich vorkommt. Aber mein Freund, er hat vielleicht der Landsleute viele, von Neapel bis Paris, und ich zahle gern eine Suppe und ein Stück Fleisch und einige Groschen. Aber ich lasse mich nur einmal so grob mitnehmen. Er verließ mich indessen doch nicht. Wir wandelten zusammen den Albis hinauf und herab, setzten uns unten in ein Boot und ließen uns über den See herüber nach Zürich fahren, wo ich denn dem Sünder noch einige Lehren und etwas Geld gab und ihn laufen ließ. Er wird indessen beides schon oft umsonst bekommen haben. Hier bin ich nun wieder unter vaterländischen Freunden und könnte bald bei dir sein, wenn ich nicht noch etwas links abgehen wollte. In Zürich möchte ich wohl leben. Das Örtliche hat mir selten anderwärts so wohl gefallen. Ich trug einen Brief aus Rom zu Madame Gessner, der Witwe des liebenswürdigen Dichters, und ging von ihr hinaus an das Monument, das die patriotische Freundschaft dem ersten Idyllensänger unserer Nation errichtet hat, an dem Zusammenfluss der Sihl und der Limmat. Das Plätzchen ist idyllisch schön und ganz in dem Geist des Mannes, den man ehren wollte, und der Künstler, sein Landsmann, hat die edle Einfalt nicht verfehlt, welche hier erfordert wurde. Akazien, Platanen, Silberpappeln und Trauerweiden umgeben den heiligen Ort. Eine eigene Erscheinung war es mir hier, dass bei Visierung des Passes 2 Batzen bezahlt werden mussten. Ich möchte wohl wissen, wie man dieses mit liberaler Humanität oder nur mit Rechtlichkeit in Übereinstimmung bringen wollte. Nun erlaube mir noch, dir fragmentarisch etwas über meinen Gang durch Italien im Allgemeinen zu sagen. Du hast aus meiner Erzählung gesehen, dass es jetzt wirklich traurig dort aussieht, vielleicht trauriger, als es je war. Ich bin gewissenhaft gewesen, und jedes Wort ist Wahrheit, soweit man historische Wahrheit verbürgen kann. Das ganze Königreich Neapel ist in der traurigsten Verfassung. Ein Kurier, der von Messina über Reggio nach Neapel gehen soll, hält den Weg immer für gefährlicher als einen Feldzug. Der Offizier, mit dem ich nach Rom reiste, war 16 Mal geplündert worden und dankte es nur seiner völligen Resignation, dass er noch lebte. »Ich könnte sprechen«, sagte er, »aber dann dürfte ich keine Reise mehr machen oder ich wäre auf der ersten ein Mann des Todes.« Alle Gräuel, die wir von Paris während der Revolution gehört haben, sind noch Menschlichkeit gegen das, was Neapel aufzuweisen hat. Was die Demokraten in Paris einfach taten, haben die royalistischen Lazzaronen und Kalabresen in Neapel zehnfach abscheulich sublimiert. Man hat im eigentlichen Sinne die Menschen lebendig gebraten, Stücken abgeschnitten und ihre Freunde gezwungen, davon zu essen. Der anderen schändlichen Abscheulichkeiten nicht zu erwähnen. Ein wahrhafter, durchaus rechtlicher Mann sagte mir, man sei mit einer Tasche voll einzelner abgeschnittener Nasen und Ohren zu ihm gekommen, habe aufgezählt, wer die Eigentümer derselben gewesen, und er habe seine ganze Standhaftigkeit und Klugheit nötig gehabt, nicht zu viel Missbilligung zu zeigen, damit er nicht selbst unter die Opfer geriete. Das ist unter Ruffo geschehen, dessen Menschlichkeit sogar noch hier und da gerühmt wird. Die Geschichte der Patrioten von St. Elmo ist bekannt. Nelson und seine Dame, die Ex-Gemahlin Hamiltons, ließen im Namen der Regierung die Kapitulation kassieren und die Henker hatten volle Arbeit. Auf diese Weise kann man alles, was heilig ist, niederreißen. Man nennt den Namen des Admirals und noch mehr den Namen der Dame mit Abscheu und Verwünschung und bringt Data zur Belegung. In Kalabrien soll jetzt allgemeine Anarchie sein. Das ist begreiflich. Bildung ist nicht, und das bisschen Christentum ist, so wie es dort ist, mehr ein Fluch der Menschheit. Die Franzosen kamen und setzten in Revolution. Die Halbwilden trauten und wurden verraten. Ruffo kam im Namen des Königs und versprach, die Betrogenen folgten und wüteten nun unter ihm bis zur Schande der menschlichen Natur in der Hauptstadt. Jetzt sagen sie, der König habe sie noch ärger betrogen als die Franzosen. Wer kann bestimmen, wie weit sie recht haben? Die Regierung des Dai kann kaum grausamer sein. Schlechter ist sie nicht. Im ganzen Königreich und auf der Insel zusammen sind jetzt kaum 15.000 Mann Truppen. Diese haben einen schlechten Sold und dieser schlechte Sold wird noch schlechter bezahlt. Du kannst die Folgen denken. Unzufriedenheit gilt für Jakobinismus, wie fast überall. Ich habe die meisten Städte des Reiches gesehen und nach meinem Überschlag ist die Zahl der Truppen noch hoch angenommen. Die sogenannten Patrioten schreien über die Verräterei der Franzosen und knirschen die Zähne über die Regierung. Von Mäßigung und Gerechtigkeit ist in Neapel kein Gedanke. Mit 5000 Franzosen will ich das ganze Reich wieder reformieren und behaupten, sagte mir ein eben nicht zelotischer Parteigänger. Die rechtlichsten Leute wurden gezwungen, der Revolution beizutreten, um sich zu retten, und wurden nachher wegen dieses Zwanges hingerichtet. Vorzüglich traf dieses Schicksal die Ärzte. Es wurden Beispiele mit Umständen erzählt, die Schauder erregen. Die Regierung nimmt bei ihrer gänzlichen Vernachlässigung noch alle Mittel, die Gemüter noch mehr zu erbittern, ist saumselig, wo rechtliche Strenge nötig wäre, und grausam, wo weise Mäßigung frommen würde. In Sizilien treibt das Feudalsystem in den grässlichsten Gestalten das Unheil fort. Und obgleich mehr als die Hälfte der Insel wüst liegt, so würde doch kein Baron einen Fuß Land anders als nach den strengsten Lehnsgesetzen bearbeiten lassen. Die Folgen sind klar. Wie geachtet die Regierung und geliebt der Minister ist, davon habe ich selbst ein Beispielchen von den Lazzaronen in Neapel gehört. Es kam ein Schiff von Palermo an mit etwas Ladung aus der Haushaltung des Königs. Unter anderem wurde ein großer schöner Maulesel ausgeschifft. Das neugierige Volk stand, wie gewöhnlich, gedrängt umher. »Kiste il primo ministro!« »Das ist der Premierminister«, sagte ein Kerl aus dem Haufen, und die ganze Menge brach in ein lautes Gelächter aus. Ohne Zweifel ist der Minister nicht so schlecht, als ihn seine Feinde machen, aber er ist doch genug, um ein schlechter Minister zu sein. Das Fazit liegt am Tage. Das Reich verarmt täglich mehr und der Minister wird täglich reicher. An Manufakturen wird gar nicht gedacht. Die Engländer und Deutschen versorgen alle Provinzen. Überall sind fremde Kaufleute, die mit fremden Artikeln handeln. Man sagt in Neapel auf allen Straßen ganz laut, der Minister verkaufe als Halbbrite die Nation an die Engländer. Man schreit über die öffentliche Armut und die öffentliche Verschwendung. Man lebe von der Gnade der Franzosen und halte drei Höfe in Palermo und Caserta und Wien. Einzelne erzählte Vorfälle sind empörend. Der König ist ein Liebhaber von schönen Weibern, das mag er. Andere sind es auch, ohne Könige zu sein. In der Revolution wurde eine Dame als Staatsverbrecherin mit ergriffen und das Tribunal verurteilte sie zum Tode. Die vornehme, interessante Frau appellierte an den König und ihre Freunde brachten es so weit, dass sie zur endlichen Entscheidung ihres Schicksals nach Palermo geschickt wurde. Der König lebte dort in ihrer Gesellschaft einige Zeit nach der Liebhaberweise. Endlich drangen die strengen Strafprediger an sein Gewissen. Die Frau wurde nach Neapel zurückgeschickt und hingerichtet. Sie erzählte das Ganze selbst vor ihrem Tode auf dem Blutgerüste. Das ist verhältnismäßig ebenso schlimm als die eingesalzenen Nasen und Ohren. Man hat mir Namen und Umstände und den ganzen Prozess wiederholt genannt. Die Kassen sind leer, die Offizianten müssen warten und dabei soll man Jagdpartien geben, die über 50.000 neapolitanische Dukaten kosten. Der General Murat erhielt Geschenke, deren Wert sich auf 200.000 Taler belief. Ich weiß nicht, wer mehr Unwillen erregt, ob der König oder Murat. Jener handelt nicht als König und dieser schlecht als Republikaner. Die Räuber streifen aus einer Provinz in die andere und plündern und morden, ohne dass die Justiz weiter danach fragt. Man lässt die Leute so gut und so schlecht sein, als sie wollen. Nun sind der Schlechten fast immer mehr als der Guten, zumal bei solchen Vernachlässigungen. So ist die Unordnung leicht erklärt. Die Beschaffenheit des Landes hilft dem Unfuge. Die Berge bergen in ihren Schluchten und Winkeln die Bösewichter, gegen welche die Regierung keine Vorkehrungen trifft. Ich habe in dem ganzen Reiche keine einzige militärische Patrouille gesehen, aber Haufen Bewaffnete bis zu 25. Diese sollen auch Polizei sein, aber sie tragen keine Abzeichen, sind von den Schurken nicht zu unterscheiden und alle ehrlichen Leute fürchten sich vor ihnen. Überhaupt habe ich in Neapel jetzt drei Parteien bemerkt. Die Partei des Königs und der jetzigen Regierung, zu welcher alle Anhänger des Königs und des Ministers gehören. Die Partei des Kronprinzen, von dem man sich ohne vielen Grund etwas Besseres verspricht. Und die Partei der Malkontenten, die keine Hoffnung von Vater und Sohn haben und glauben, keine Veränderung könne schlimmer werden. Die letzte scheint die stärkste zu sein. Weiß aber nun, da sie von den Franzosen gänzlich verlassen worden ist, in der Angst selbst nicht, wohin sie den Gesichtspunkt nehmen soll. In Rom arbeitet man mit allen Kräften an der Wiederherstellung aller Zweige der Hierarchie und des Feudalsystems. Gerechtigkeit und Polizei werden schon folgen, soweit sie sich nämlich mit beiden vertragen können. Die Mönche glänzen von Fett und segnen ihren Heiland Bonaparte. Das Volk hungert und stirbt oder flucht und raubt, nachdem es mehr Energie oder mehr fromme Eselsgeduld hat. Es wird schon besser werden, so viel es das System leidet. In Hetrurien weiß man sich vor Erstaunen über alle die Veränderungen zu Hause und auswärts noch nicht zu fassen. Die meisten, da die Menschen nun doch einmal beherrscht sein müssen, wünschen sich wieder das sanfte österreichische Joch, wie es unter Leopold war. die Vernünftigen klagen leise oder auch wohl laut über die Anmaßlichkeit des römischen Hofes und die Schwachheit der Regierung, und die hitzigen Polypragmatiker hoffen auf eine Veränderung diesseits der Berge. Die italienische Republik windet sich, trotz den Eigenmächtigkeiten und Malversationen der Franzosen, ihrer Herren Nachbarn, nach und nach aus der tausendjährigen Lethargie. Hier war an einigen Orten viel vorgearbeitet. Aber auch das alte Päpstliche erholt sich und wird etwas humaner. Das Päpstliche diesseits der Apenninen scheint indes nie so tief gesunken zu sein als in der Nähe des Heiligtums. Weit von dem Segen war immer etwas Besseres gedeihen. Alles liegt hier noch im Werden und in der Krise. Die großen Städte klagen zwar über Verlust, aber das platte Land hebt sich doch merklich. Das lässt sich wieder sehr leicht erklären. In Italien scheinen überhaupt die Städte das Land verzehrt zu haben, welches wohl weder politisch noch kosmisch gut ist.